Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Heute ist Tristan Herold zu Gast. Tristan und ich kennen uns, weil wir beide beim ZDF-Magazin Royal arbeiten bzw. gearbeitet haben. Ich als Redakteurin und Tristan als Autor. Was genau das eigentlich ist, wie er da hingekommen ist, was Twitter mit dieser ganzen Sache zu tun hat und ob er sich eine Zukunft im Journalismus vorstellen kann, das besprechen wir heute. Jetzt aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Tristan. Schön, dass du da bist.
Hallo Greta, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Wenn du Leute triffst, die nicht wissen, was du beruflich machst, du hast ja gerade noch quasi zwei, ich sag mal, Standbeine. Was sagst du dann oder wie erklärst du denen, was du eigentlich machst?
Also hauptberuflich, wenn man das so nennen kann, bin ich Volontär bei der Freien Presse. Das ist eine Tageszeitung, eine ziemlich große Tageszeitung in Chemnitz, so die größte Tageszeitung im Osten. Da fängt es dann auch schon immer an, wenn ich sage Volontär, was ist das? Ist es eine Ausbildung oder ist das wie ein langes Praktikum? Das kann man eigentlich eher wie eine Ausbildung bezeichnen, weil man ja zum Journalisten nicht so richtig eine klassische Ausbildung machen kann nach der Schule. Normalerweise braucht man dafür ein Studium, um so ein Volontariat zu machen. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Ich bin gleich nach der Schule zur Freien Presse als Praktikant und wurde dann gefragt, hast du nicht Lust, mal Volontär zu werden für 2 Jahre? Und jetzt bin ich im zweiten Jahr, Stand Oktober 2021, und habe noch 3 Monate dort zu absolvieren. Heißt, man ist in verschiedenen Lokalredaktionen, recherchiert selber Artikel, macht Themenvorschläge, füllt die Zeitung mit den eigenen Artikeln oder ist eben auch mal in der Online-Redaktion und kümmert sich um Facebook, Twitter, wie man Artikel online schön aufbereitet mit anderen Überschriften. Heißt, man lernt in 2 Jahren das Handwerk zum Journalisten.
Und nebenbei bist du ja auch noch irgendwie Gag-Autor, Comedy-Mensch. Sagst du das auch oder kommt es irgendwie drauf an, mit wem du sprichst oder ist es irgendwie eher so gerade noch eher wie ein Hobby und du droppst es gar nicht so?
Mittlerweile würde ich sagen, es ist noch ein Hobby so. Gag-Autor heißt, ich bin jetzt nirgendwo fest angestellt bei irgendeiner Sendung, weil ich eben auch bei der Freien Presse montags bis freitags so eine 40-Stunden-Woche habe. Aber ich bin im Autorenpool, so nennt man das von einigen Fernsehsendungen, im öffentlich-rechtlichen und im privaten, wo ich ab und zu mal Gags hinliefere. Heißt, man bekommt da eine Mail am Freitag oder am Samstag mit verschiedenen Themen, was politisch so passiert ist in der Woche. Laschet hat gelacht oder so zum Beispiel. Und dann überlegt man sich da pfiffige Sprüche und knackige One-Liner, die dann im Idealfall in der Sendung landen und vom Moderator vorgelesen werden. Heißt, Spoiler, die Moderatoren überlegen sich die Gags nicht alle selbst.
Komme gleich noch drauf zu sprechen. Lass uns erstmal vielleicht das Journalismus- und Volo-Ding so ein bisschen abschließen oder darüber noch ein bisschen quatschen. Du meintest ja gerade schon, du hast das direkt nach der Schule gemacht und das ist eigentlich voll ungewöhnlich, weil die meisten ja erstmal irgendwie einen Bachelor machen oder irgendeine andere Ausbildung und so ein Fachgebiet haben, mit dem die sich quasi auskennen und dann zusätzlich noch so das Handwerk erlernen. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir das fehlt oder dass das irgendwie voll der Vorteil ist, dass du so jung direkt ins Volontariat bist und jetzt quasi diese ganzen journalistischen Handgriffe und Werkzeuge hast und kannst?
Ja, schwierige Frage, weil man kommt ja dann vom Studium ins Volontariat, weil man sich auf irgendwas dann später spezialisieren möchte. Also man studiert zum Beispiel Germanistik oder Wirtschaftswissenschaften, um eben später Journalist im Bereich Wirtschaft zu werden. Und im Volontariat lernt man dann eben das Handwerkliche, was man im Studium wahrscheinlich nicht so lernt.
Nein, das kann ich bestätigen.
Okay, danke. Und am Anfang habe ich mich schon ziemlich so fish out of water mäßig gefühlt, weil an der Schule bekommt man ja schon so ziemlich alles zugeworfen. Also Hausaufgaben oder Vorbereiten auf eine Prüfung. Das ist schon viel ohne eigene Initiative auch verbunden irgendwo. Und dann ist man plötzlich im Berufsleben. Also das Volontariat ist ja nicht wie eine Ausbildung im klassischen Sinne, dass man Schule hat und Arbeit, sondern man ist ständig in der Redaktion, man muss schnell selbstständig arbeiten. Und gerade am Anfang fühlt es mir schon schwer, sich selbst zu organisieren dann auch und Themen finden, weil es eben diese große Umstellung war von Schule auf Arbeitsalltag und auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht nicht im gleichen Alter sind und die da schon eine Weile länger im Redaktionsstuhl sitzen als man selbst.
Und hast du dann, also manchmal hat man das ja, wenn das wie so ein kleiner, ja okay, Schockmoment ist zu viel gesagt, aber wenn man erstmal in so eine neue Umgebung reinkommt, dass man dann entweder denkt so, boah, ich gehe hier voll auf und das ist mein Ding, oder dass man eher so ist, oh, ich hoffe, diese 2 Jahre gehen jetzt schnell vorbei und irgendwie passe ich hier doch nicht hin. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen würdest wegen deines Arbeitgebers, aber wie ist es bei dir oder kannst du dir irgendwie vorstellen, das noch länger zu machen, dieses ganze Journalismus-Ding?
Also ich habe mich da schnell, relativ schnell eingelebt dort. Also gerade in dem Praktikum, ich war dort eine Woche dort und konnte gleich meinen ersten Text schreiben. Und dann kommt man eben von der Schule, denkt, ach, ich will mal irgendwas mit Schreiben machen. Und dann sieht man den ersten Text schon in der Zeitung nach 3 Tagen. Das ist schon ein gutes Gefühl. Und dann, wenn man auch das Feedback bekommt, so, ey, der Text war gut. Das war ein Interview damals mit Fridays for Future Aktivisten in Zwickau. Und von daher hatte ich schnell das Gefühl, das könnte mir beruflich auch mal Spaß machen. Ob das auch mein zukünftiger Weg sein wird im Lokaljournalismus, eben wo ich das Volontariat gemacht habe, das weiß ich noch nicht. Das steht noch in den Sternen, glaube ich.
Dann hast du ja parallel zu deinen journalistischen Tätigkeiten angefangen zu twittern und lustige Sprüche und diverse Alltagsbeobachtungen losgelassen sozusagen. Hast du dir irgendwas dabei gedacht? Ich frage nämlich, weil viele Menschen ja überhaupt gar kein Twitter haben oder so, der, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher ja überhaupt nicht auf dieser Plattform angemeldet ist, sondern dass viel eher so eine Bubble aus Medienmenschen ist. Also hattest du irgendwelche Hintergedanken sozusagen, als du angefangen hast, auf Twitter aktiv zu sein?
Ja, also das stimmt erstmal. Also von meinem Freundeskreis hat wirklich niemand Twitter und man kann denen das auch so in 2, 3 Sätzen gar nicht so erklären, was das so richtig ist. Also die sehr kluge Dorothee Bär hat ja mal gesagt, irgendwie auf Twitter sind nur Psychopathen, Politiker und Journalisten. Es stimmt
Ist
irgendwie
wohl was
auch in
dran, ja.
einer bestimmten Sichtweise. Ich habe tatsächlich in der Schule schon angefangen mit Twittern, damals noch so total unterm Radar. Halt, man fängt an mit 17, sich die App runterzuladen und folgt dann natürlich diesen großen Blauhaken, die man aus dem Fernsehen kennt, so Glashäufer Umlauf, Jan Böhmermann. Und man bekommt ja nicht den magischen Brief bei Harry Potter, du bist jetzt bei Twitter. Und ich habe mir das auch gar nicht runtergeladen mit dem Gedanken, ich schreibe jetzt lustige Sachen und werde schnell berühmt, sondern wirklich 2 Jahre lang ins Nichts getwittert. Denn 100 Follower ist halt da gar nichts, man bekommt kein Feedback oder so. Aber dann ging das irgendwie relativ schnell, dass man so sich diese Blauhaken an Land zieht dort auf dieser App. Heißt, diese verifizierten Accounts, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, im Fernsehen, Journalisten, PolitikerInnen. Und
Und die
dann.
halt Reichweite haben. Also wenn die irgendwas liken, dann sehen das halt auch Leute.
Genau. Und wenn die einem folgen, dann sieht man eben dieses gefolgt von so und so und 20 anderen, denen du auch folgst. Und so bekommt man dann eben langsam Traffic auf seine eigene Seite. Aber das dauert wirklich. Also ich habe 2 Jahre da wirklich irgendwie in Orbit getwittert. Und wenn ich mir jetzt so alte Tweets anschaue, wenn man da mal irgendwie nachts um 3 zurückscrollt, also da ist auch viel Quatsch dabei natürlich, ne? Also was man mit 17 dann halt irgendwie so denkt, dass es lustig ist und irgendwie edgy. Und totaler Quatsch auch viel dabei, na klar.
Ganz kurz für die Leute, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, weil, wie gesagt, das haben ja viele Leute überhaupt kein Twitter. Was twitterst du so? Oder hast du einen Lieblingstweet von dir vielleicht?
Lieblingstweet, das klingt ja immer so, wenn man einen Autor fragt, was ist dein Lieblingsbuch?
Dein Lieblingssatz.
Dein eigener Lieblingssatz, das ist schon sehr selbstverliebt.
Das ist,
darum würde ich eher mal so sagen, was ich twittere auf der Plattform, was ja auch schwer zu beschreiben ist, glaube ich. Also es ist so eine Mischung aus so Kommentieren des politischen Tagesgeschehens, was jetzt auch schon wieder viel zu hoch gegriffen klingt, irgendwie nach Phoenix Presserunde oder so. Halt einfach mal einen blöden Spruch oder so zu irgendeinem lustigen Bild, wenn ein Politiker was sagt oder man irgendein kurzes Video rausklippt. Aber auch so Alltagsbeobachtungen, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt ein, als mein iPhone-Ladekabel irgendwie nicht mehr geladen hat, habe ich halt da getwittert. Nur iPhone-Ladekabel sind noch fragiler als Millennials oder sowas. wo halt viele relaten können irgendwie bei Twitter, denke ich, weil da viele in diesem Altersspektrum online sind.
Und viele ein iPhone haben.
Und viele ein iPhone haben. Das ist nämlich erste Voraussetzung für Twitter. Nur iPhone-Nutzer dürfen auf Twitter sein.
Du hast gerade gesagt, es geht dann irgendwie, sobald irgendjemand mit einem blauen Haken oder mit ein bisschen mehr Reichweite dir folgt, geht das relativ schnell. Hast du irgendwie eine Erklärung, warum dann die ersten prominenteren Twitter-User, sage ich mal, die irgendwie gefolgt sind? Hattest du irgendwie einen Tweet, der super viel Reichweite hatte und dann haben das ganz viele gesehen? Oder gab es da so einen Moment? Oder ist das vielleicht wirklich so ganz langsam und mühsam gekommen?
Ja, am Anfang habe ich es wirklich so krampfhaft versucht, unter großen Accounts irgendwas Lustiges, in Anführungszeichen, drunter zu kommentieren. So, und es hat nicht ganz so gut geklappt. Dann hatte ich mal einen Tweet, ich glaube, das ist jetzt anderthalb, zwei Jahre her, der ging so ungefähr, Deutsche sagen, dass Asiaten alle gleich aussehen und dann Deutsche, Doppelpunkt. Und dann hatte ich vier Bilder von den Rocket Beans, also von diesem Online-Fernsehsender, die halt wirklich alle irgendwie so die gleiche Uniform tragen, eine rahmenlose Brille, so einen halben Vollbart und dieses Cap auf, wo Rocket Beans draufsteht. Und dann noch ein Bild von Mark Forster, weil der so ähnlich aussieht, so wie der durchschnittliche 30-Jährige, der irgendwie in einem Startup arbeitet oder...
Und Longboard fährt.
Und Longboard fährt, genau. Und eine Freundin hat, die irgendwie ein bisschen zu jung ist eigentlich für ihn. Genau, und der ging dann viral irgendwie so ein bisschen und auch bei irgendwelchen komischen Meme-Seiten verwurstet. Und da kam dann so die erste Welle Follower, dann eine Weile gar nichts und dann kam irgendwie nochmal so ein Glückstreffer.
Und gab es irgendwen, wo du dich krass gefreut hast, dass diese Person dir dann folgt? Also so, wo du dann auf dein Handy geguckt hast und dachtest, oh mein Gott, die Person kennt mich, in Anführungszeichen?
Ja, das gibt es ja immer noch so irgendwie, dieses Fanboy-Tum. Ich glaube, das kann man nie so richtig ablegen. Ja klar, wenn dann einem irgendwie Jan Böhmermann folgt oder Klaas Häufer Umlauf oder auch Enissa Amani so, wo man denkt, wieso folgt die mir jetzt? Ist der Content denn so witzig für sie? Klar, da freut man sich schon dann irgendwie, auch wenn es irgendwie danach wieder nach Fanboy-Tum klingt.
Und wie ging dann der Schritt von, okay, diese Leute folgen dir auf Twitter und deine Tweets werden geliked und du bist da irgendwie jetzt auf dem Radar zum angesprochenen Autorenpool?
Also das ging vonstatten wie alles im Internet, nämlich ziemlich unspektakulär. Der erste Job war für die Show im ZDF Neo Late Night Alter. Da hatte mich einer der Comedy-Autoren, liebe Grüße an Kevin Albrecht, mal angeschrieben über Twitter DM, auch weil ich ja nicht irgendwie eine Mail verlinkt habe in meinem Profil bei Twitter, ob ich nicht mal Lust hätte, in diesem Autorenpool, mich ein bisschen auszuprobieren, jede Woche da ein paar Gags hinzuschreiben. Und wenn es gut läuft, dann landet auch was in der Sendung. Also es gab dann, glaube ich, 10 Sendungen. Ein Gag hat es von mir geschafft.
Von wie vielen?
Ich glaube, von rund 30, 40 Gags oder so, die man da jede Woche hinschickt. Ist jetzt nach Carsten Maschmeyer nicht eine super gute Quote, aber da freut man sich dann schon, wenn der erste Gag irgendwie das auch mal ins Fernsehen schafft und nicht nur irgendwie bei Twitter versackt.
Klar, ja. Und kriegt man da Geld für? Oder kriegst du nur Geld, wenn dein Witz im Fernsehen landet? Oder wie läuft das Ganze?
Also das läuft genau so. Man schickt die Gags ab und wenn der Gag im Fernsehen läuft, also wenn der Moderator oder die Moderatorin den Gag performt, dann bekommt man auch Geld. Manchmal ist es auch so, wenn man mit einem anderen Autoren zufällig auf denselben Gag kommt, dass dann das Geld gesplittet wird. Aber wenn man eben 30 Gags hinschickt an einem Tag und keiner wird gesendet, dann bleibt der Kontostand gleich. Also man bekommt dann nichts überwiesen oder so.
Dann wird das noch auf Twitter verwertet.
Dann wird das vielleicht noch auf Twitter verwertet. Genau, ja.
Und gibt's da so einen Autorenpool je Sendung? Das heißt, erstmal hat die irgendwie nur Late-Night-Alter geschrieben, so hey, diese 5 Themen, die kommen in Stand-Up und schreib mal Witze. Oder hast du dann auch automatisch von anderen Shows E-Mails und Anfragen bekommen?
Tatsächlich war das eine Weile erstmal nur dieses Late-Night-Alter. Ich glaube, das war im Frühjahr diesen Jahres. So im März, April ging diese Show online. Und dann kam noch Studio Schmidt dazu, was ja so ein bisschen den Sendeplatz eingenommen hat von Late Night Alter und ja sich auch ziemlich etabliert hat jetzt mittlerweile, würde ich schon sagen, im ZDF Neo.
Ja, wollte ich gerade sagen, kann man glaube ich sagen. Davon kann man ja wahrscheinlich nicht leben, von irgendwie einmal die Woche es in irgendeiner Sendung mit einem One-Liner schaffen, oder?
Also dann mit sehr niedrigen Lebenserhaltungskosten könnte man vielleicht davon leben, wenn man jede Woche einen Gag hat, aber eigentlich nicht. Also das ist eher so ein Zubrot oder
ein Taschengeld,
wo man sich mal eine Cola am Imbiss kaufen kann oder so, genau.
Das heißt, wenn man so richtig Comedy-Autor oder Fernsehautor werden möchte, müsstest du irgendwie angestellt sein oder eine feste, freie Mitarbeit oder irgendwie sowas haben.
Genau, also wenn man davon leben möchte, ist so eine Festanstellung, glaube ich, schon besser, obwohl ich ja natürlich auch noch ein totaler Laie bin in dem Business. Also was so ein Comedy-Autor verdient, ich glaube, so viele Porsche habe ich da noch nicht gesehen vor den Redaktionen.
Nee, die meisten fahren Fahrrad, zumindest in Köln oder E-Scooter.
Das ist nur für den Schein, glaube ich. Also
ja, genau. Die fahren dann immer so zur Tiefgarage. ja, und dann, das nehme ich jetzt spoilerhaft ein bisschen vorweg, daher kennen wir uns ja auch, wurdest du ja angesprochen von Markus, dem Head-Autoren vom ZDF-Magazin Royal, ob du da mal ein Praktikum machen willst, richtig? Auch das, auf Twitter wahrscheinlich, ne?
Das ist korrekt, ja, genau. Auch auf Twitter in den DMs, in den Direktnachrichten, genau.
Wie lief das dann so ab? Vielleicht kannst du es auch noch mal erzählen. Ich meine, ich weiß das ja im Groben, aber ich glaube, das ist irgendwie immer noch ziemlich neu oder dass ja auch sehr hinter verschlossenen Türen irgendwie so alles abläuft. Und wie du ja eben auch meintest, die meisten wissen, glaube ich, nicht mal, dass die Moderatoren ihre Gags gar nicht alle selber schreiben.
Genau, Fernsehmoderator muss man nicht gendern, weil es nämlich nur Männer gibt, die im Fernsehen moderieren. Also wie das abläuft hinter verschlossenen Türen, kann man, glaube ich, nicht alles so verraten. Aber es ist wahr, ja, ein Moderator überlegt sich nicht die ganze Sendung selbst. Da steht natürlich ein Riesenteam dahinter. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, da mal reinzuschauen in das ZDF-Magazin Royal für 3 Wochen im September, um mir das Ganze mal so ein bisschen anzuschauen und da vielleicht auch den ein oder anderen Gag mit reinzuschreiben. Aber du weißt das ja selbst, du bist ja auch Teil des Teams dort in Köln-Ehrenfeld.
Ja, ich bin ja in der Redaktion, deswegen kenne ich ja da die Abläufe ein bisschen besser. Wie war denn, ohne jetzt irgendwie zu viel geheime Infos oder sowas zu verraten, aber wie war denn so dein Autorenalltag in diesen 3 Wochen da? Also sitzt ihr da zusammen und sagt, okay, was ist diese Woche passiert und macht quasi das, was der Autorenpool online macht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, um das mal ein bisschen grob zu beschreiben, ohne irgendwie was herauszuplaudern. Also wir haben das große Mario Barth Witzebuch. Da schlägt immer einer eine Seite auf, macht die Augen zu und tippt dann mit dem Finger irgendwo hin. Und die Witze werden dann in die Sendung genommen. Nee, also man sitzt häufiger in einem Autorenraum. Jeder wirft seine Ideen in den Raum und dann wird eben diskutiert, was landet in der Sendung, was ist witzig, was finden die anderen witzig. Also es gibt ja auch manchmal Sachen, wo man sich selbst irgendwie kugelt vor Lachen und dann ist Stille im Raum, man hört noch so ein Busch irgendwie durchs Bild huschen. Ja, also ich weiß nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen kann, wie so eine Sendung entsteht. Auf jeden Fall, wenn man als Zuschauer was im Fernsehen sieht, was Jan Böhmermann, was Klaas Häufer-Umlauf oder auch andere lustige Männer da im Fernsehen von sich geben, dann steht da meistens ein Autorenteam dahinter, die das in gemeinschaftlicher Arbeit erstellen und dass eben ein Gag für viele Leute lustig ist und nicht nur für den Einzelnen, der da an seinem Laptop sitzt und da was reinschreibt.
Und dieses Praktikum, hat das für dich das vielleicht tendenziell eher entzaubert, sage ich jetzt mal böse, also im Sinne von, ach krass, so läuft das ab und das ist irgendwie doch sehr büromäßig oder sehr mechanisch und ein ganzes Team und man muss sich einigen? Oder war es eher so ein Moment wie, boah krass, das ist mein Traumjob und hier gehöre ich eigentlich hin?
Also ich würde sagen, es war eher Zweiteres, also so mega cool alles. Also entzaubert, ich wusste ja davor, wie so eine Sendung entsteht. Es ist ja nicht so, dass da jeder kommt jeden Tag mit 100 Gags und alle feiern sich gegenseitig ab, arbeiten von 10 bis 12 und dann gehen alle zusammen irgendwie in die Kneipe. Es ist natürlich viel, Gags schreiben ist natürlich Handwerk irgendwie, ne? Im Aufbau und Punchline und so und viel im Büro sitzen und auch nochmal was überarbeiten und viel, viel streichen, was am Vortag vielleicht noch irgendwie lustig war im Autorenraum. Das würde ich so sagen. Also Gag schreiben ist Handwerk. Es ist nicht so, dass man lustig ist, wenn man einfach mal irgendwie unter Freunden in der Kneipe einen Witz erzählt und alle lachen, sondern es müssen auch nüchterne Leute darüber lachen und Leute, die man vor allem nicht kennt und die nicht im Freundeskreis sind. Also das kann ich nur so unterschreiben. Gag schreiben ist Handwerksarbeit und ist vor allem Büroarbeit und nicht in trauter Runde ein bisschen was erzählen und sich High Fives geben.
Und du hast ja gerade gesagt, das Praktikum war 3 Wochen und du hast das im September gemacht. Jetzt würde da ja eigentlich dein Volo sein. Oder wie lief das? Konntest du Urlaub nehmen? Fanden die das cool? Haben die dich da unterstützt?
Eigentlich gibt es keine externen Praktika da bei uns im Haus, aber ich wurde da freigestellt für 3 Wochen. Also das kann ich, darf ich glaube sagen, so rechtlich gesehen.
Wie war das dann, als die irgendwie von der freien Presse gemerkt haben, dass du auf Twitter sehr aktiv bist und ja auch, wie gesagt, mit lustigen Sachen und jetzt nicht zwingend wie so der klassische Politikjournalist, der irgendwie rumtwittert? War das ein Problem oder hat sich das an manchen Stellen irgendwie ja deinem journalistischen Schaffen in die Quere gestellt?
Ob das ein Problem war, also ich bin da ja, es ist ja manchmal auch politisch, was man da twittert, ne? Und politisch neutral zu schreiben, ist ja dann schon irgendwie hasenfüßig und auch irgendwie langweilig. Also ein bisschen Haltung zu beweisen, Tut, glaube ich, keinem weh. Ärger hatte ich damit noch nie bei der Arbeit. Höchstens, dass man da mal irgendwie von Lesern so ein bisschen darauf angesprochen wird in irgendwelchen Online-Kommentaren bei Facebook. Hier, der ist Volontär bei der freien Presse und dann, wenn das geschrieben wird, die sogenannte freie Presse, dann weiß man, aha, so. Und wenn man dann eben so gewisse Tendenzen erkennen lässt, zum Beispiel, dass man die AfD jetzt nicht unbedingt wählen würde, dann gibt es da natürlich Leser, die einem fehlende Neutralität vorwerfen. Aber also Ärger hatte ich damit noch nicht, eigentlich nicht, nein.
Ist das was, worüber du dir Gedanken gemacht hast? Weil ich finde, es ist manchmal ziemlich schwierig oder es ist ja auch eine Frage, die den Journalismus immer wieder bewegt. So, inwiefern darf ich irgendwie Haltung zeigen und was ist hier irgendwie selbstverständlicher Konsens und was ist dann aber direkt eine parteipolitische Meinung? Das ist ja irgendwie in Deutschland auch gar nicht einheitlich geklärt im Sinne von, müssen wir komplett neutral sein und darf man da irgendwas sagen oder sollte man vielleicht sogar Haltung, ist ja auch so ein inflationär genutztes Wort, aber sollte man vielleicht Haltung beweisen?
Haltung sollte man auf jeden Fall beweisen. Du hast es ja eben angesprochen, es ist nicht wirklich definiert, wie weit man gehen kann, bevor man Parteiwerbung macht. Also ich schreibe jetzt nicht auf Twitter oder irgendwo, geht bitte die Grünen wählen oder geht bitte die SPD wählen. Zumal ich ja eh immer mit so einem Augenzwinkern auf dieses ganze Parteigeschehen da auf Twitter, oh Gott, mit Augenzwinkern, das klingt schon schlimm, irgendwie nach heute schon oder die Anstalt. Ja, eben zumal ich da nie wirklich Partei ergreife. Und was man natürlich dazu sagen muss, was mir gerade einfällt, ich twittere ja nicht im Namen der freien Presse. Also ich habe das in meinem Profil stehen, dass ich Volontär bei der freien Presse bin. Aber der Twitter-Account heißt ja nicht freie Presse, sondern der heißt ja Tristan Herold. Und ich schreibe da ja meine privaten Gedanken rein. Und diese Gedanken landen ja dann nicht unbedingt in den Texten, die ich schreibe für die freie Presse. Von daher kann man da schon abstrahieren zwischen Privatperson und eben freie Pressemitarbeiter.
Okay, jetzt zum Ende noch eine vielleicht blöde Frage oder glaube ich vermutlich eine Standardfrage. Was kannst du den Leuten empfehlen, die jetzt beim Zuhören gedacht haben, hey, irgendwie, das könnte ich auch? Oder die, wenn sie solche Shows gucken, denken, oh, ich bin genauso witzig. Und die vielleicht keinen Twitter haben oder so. Was würdest du denen raten, um auch in einen Autorenpool oder in einen AutorInnenraum zu kommen?
Also Twitter wird ja oft verurteilt so als ganz, ganz schlimme App, wo nur Hass und so herrscht. Ich habe durch Twitter irgendwie einiges erreicht, darum würde ich es nie schlecht reden. Und es ist natürlich ein Sprungbrett in solche Autorenräume. Also auch wenn man mit wirklich Profis spricht, die das schon viele Jahre machen, die sagen, ja, so Talente über Twitter findet man natürlich schneller. Und da werden die Möglichkeiten natürlich auch schon enger irgendwie. Klar, Initiativbewerbungen sind wahrscheinlich immer gern gesehen bei Fernsehsendungen, nehme ich an. Also Gags hinschicken. Wobei das natürlich auch irgendwie schwer ist, immer schreiben uns mal 10 Gags und dann daraus schon zu erkennen, ja, könnte der fürs Fernsehen was schreiben? Ist das witzig? Und darum rate ich allen Wannabe-Comedy-AutorInnen, also die das gerne mal machen möchten oder das mal gerne machen würden, ja, ladet euch die Twitter-App runter. Schreibt ganz, ganz viele Tweets, lustige Tweets und wanzt euch an die großen Accounts ran. Schreibt denen Kommentare. Ich bin ja auch kein Experte, aber ich würde immer dazu raten, Twitter runterladen und 10 Stunden.
In die Tasten hauen.
In die Tasten hauen, so heißt es schön, genau. Und 10 Stunden am Tag auf Twitter verbringen und dann geht das auch schnell mit der Fernsehkarriere voran.
Das ist ein schönes Schlusswort. Tristan, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Greta, ich danke dir für die Einladung. Es war ein schönes Gespräch und vielleicht sieht man sich ja mal wieder irgendwie in Köln-Ehrenfeld oder so.
Hoffentlich. Dann bis dann und danke dir.
Ich danke. Ciao.
Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Falls das der Fall war, dann abonniert den Podcast, folgt ihm auf Instagram unter medienzirkus-podcast, hinterlasst einen Kommentar, was auch immer. Ihr kennt das ganze Spiel ja. Also, wenn ihr das macht, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann.